Hier ist Tristan Brusch. Ihr hört den krachfink.de Podcast und wir reden über mein neues Album Am Wahn. Viel Spaß!
Also, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zum krachfink.de Podcast zu kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Heute zu Gast Thorsten Bursch.
Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, mein alter Freund Meckes hat mich mal Christian Bursch genannt und dadurch kam so eine Art alter Ego Namensreihe. Und dann Thorsten Bursch war, glaube ich, Matti Fleck, der meine Artworks macht. Der hat dieses T-Shirt gemacht, ne? Ich glaube, das ist das.
Ja. Das ist das T-Shirt in deinem Shop noch leider ausverkauft. Ich hätte das gerne gehabt. Das ging wahrscheinlich schnell weg. Also es ist ein T-Shirt mit deinem Konterfei und unten drunter steht Thorsten Bursch oder oben drüber. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr geschaut, was du so anbietest, weil mich einfach interessiert hat, was bietet jemand, der, ich sage jetzt mal, nicht leicht zu konsumierende Kunst macht, was bietet der denn an Merch an? Und ich habe zum Beispiel einen Tamagotchi gefunden. Ist das der Gegensatz zu der vielleicht als schwer empfundenen Musik oder ist es für dich ein Spaß einfach, Merchandise? Nimmst du vielleicht auch nicht ernst? Kann ja auch sein.
Also diese ganzen Ideen waren eigentlich vor allem die Ideen von Matti Fleck, der ist ein großartiger Künstler und ein so guter Freund von mir, der macht meine Artworks. Der macht für alle möglichen deutschen Künstlerinnen und Künstler Plattencover und überlegt sich Konzepte und so. Und wir haben angefangen, bei meinem letzten Album zusammenzuarbeiten, Am Rest. Dann hat er sich überlegt, was kann man möglichst Absurdes machen. Also wir wollten halt möglichst viel Spaß haben. Das ist jetzt zur Pandemiezeit entstanden. Wir haben uns ganz lange gar nicht so richtig kennengelernt, sondern haben halt immer stundenlang telefoniert und haben halt einfach krass abgelacht, immer am Telefon zusammen, was man alles Beklopptes anbieten könnte. Und ja, also klar, lange Zähne, kurzes Kinn. Es war ein Spaß. Also wir wollten damit Spaß haben. So. Und wir wollten auch, dass die Leute Spaß haben, wenn man auf so einen Shop geht, weil also es wohnt mir überhaupt nicht inne, so krass Werbung zu machen. Das ist was mir nicht leicht fällt. Wenn es was ganz Absurdes bekommt, dann fällt es mir leichter zu sagen, hier, guck doch mal, das ist doch so.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dieser Merch war ja dann jetzt alles bezogen auf dein schon von dir erwähntes letztes Album Am Rest für Am Wahn, so heißt dein neues Album, das am 24. März rauskommt. Dafür gibt's jetzt noch gar nichts. Hast du da jetzt noch was in petto oder?
Doch, das gibt's schon. Da gibt es, es gibt schon ein T-Shirt und es gibt eine Cap. Die beiden Sachen gibt's. Aber die gibt's auch nur, weil ich hätte es total vergessen, dass ich das ja brauche. Und dann hat mein lieber Freund Max Gruber mich gefragt, was ich für Merch mache. Also Max Gruber ist Drangsal, der Musiker. Und der ist ja wirklich der Merch-König, der liebt Merch. Und der macht unglaublich tollen und zahlreichen Merch. Und der hat mich dann einfach, hat mir links und rechts eine Watschen gegeben und hat gesagt, du musst jetzt Merch machen, dein Album kommt raus, mach das jetzt. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich jetzt Merch. Und dann habe ich zwei Songtitel genommen und habe die ein Songtitel heißt Kein Problem. Und es gibt eine Cap, da steht oben drauf Kein Problem. Das fand ich irgendwie witzig. Und dann ein Song Am Herz vorbei, da gibt es so einen Stick auf dem T-Shirt, der so knapp unterm Herzen ist. So, da steht einfach dann so ein ganz kleinen Stick am Herz vorbei und nirgendwo steht Tristan Brusch. Könnte man theoretisch auch tragen, wenn man meine Musik richtig schrecklich findet.
Ich finde es schön, dass wir jetzt schon in eine Richtung kommen, die ich eher ansprechen wollte. Du hast jetzt schon zwei unterschiedliche Namen genannt. Da du natürlich unter deinem Namen die Platte und die Musik veröffentlichst, geht man immer davon aus, du koordinierst alle Gewerke und du machst alles ganz alleine. Das ist ja aber gar nicht so. Du arbeitest, ich glaube, relativ konstant immer mit ähnlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die da so einen Teil von dem Außenrum und von der Musik mitgestalten.
Ja, das stimmt total. Also alleine hätte ich das alles nie geschafft. So, ich renne immer alleine los und komme dann ein Stück weit. Und dann, wenn man alles alleine macht, finde ich, bleibt es halt auf eine Art eindimensionaler. Und wenn da verschiedene Menschen beteiligt sind, wird, finde ich, größer als die Summe seiner Teile. Also da entsteht irgendwas noch Eigenes, wenn andere Leute da ihre Liebe mit reinfließen lassen. Und ich habe das krasse Glück, unglaublich viele talentierte Menschen in meinem Umfeld zu haben, die auch noch Lust haben, mir zu helfen. Also zum Beispiel bei den Songtexten hat mir zum Teil geholfen die Nicola Rost, die macht unter Laing, hatte eine Band, die bewundere ich sehr. Dann natürlich mein Produzent Tim Tautorat, mein bester Freund Marcel Römer, der Schlagzeuger ist bei mir. Und ja, also ich könnte jetzt ewig weiter Namen nennen. So, da haben ganz viele Leute mitgemacht und ich bin total froh, das nicht alleine zu machen zu müssen.
Ja, ich finde es einen total wesentlichen Punkt, dass es natürlich zentral von dir kommt, aber dass auch aus dir unterschiedliche Dinge entstehen, je nachdem, auf welche Resonanz sie treffen. Wenn du immer gegen deine eigene Wand spielen würdest, dann würde das Ganze auf jeden Fall anders klingen.
Es würde anders klingen und es würde mir auch weniger Spaß machen zu machen. Also ich bin schon zwar jemand, der auch viel Zeit alleine verbringt und auch gerne. Ich kann wochenlang bei mir zu Hause rumhängen und keine Termine haben und einfach nur zum Beispiel Musik machen oder Bilder malen und bin der glücklichste Mensch der Welt. Das reicht mir so zum ganz glücklich sein in Phasen. Trotzdem finde ich es, dass es ganz objektiv besser wird, wenn Leute da mitmachen, die auch was machen, was ich vielleicht nicht so gut kann.
Was ist denn jetzt aktuell bei dir das vorherrschende Gefühl? Wir sind jetzt ein paar Wochen vor der Veröffentlichung des Albums. Welchen Stellenwert hat denn die Veröffentlichung der Platte für dich in diesem kreativen Zyklus? Weil es fängt ja schon weitaus vorher an, Spaß zu machen und überhaupt für dich interessant zu sein.
Also das Album, wir haben ja die Aufnahmen abgeschlossen im Sommer. Und damit endet für mich meistens die Zeit, wo ich die Musik selber aktiv höre. Das heißt, musikalisch bin ich schon wieder ganz woanders gerade. Ich mach gerade schon wieder andere Sachen und es interessieren mich auch jetzt gerade schon wieder andere Sachen. Es ist eher so wie so, oh fuck, jetzt kommt das ja raus, jetzt muss ich mich wieder damit beschäftigen. Aber wenn ich dann anfange, das live zu spielen, dann erobere ich mir das wieder zurück. So. Und ich spiele im Herbst eine große Tour und jetzt sind gerade so ein paar Radio-Live-Konzerte stehen jetzt an und da fange ich auch schon an, das live zu spielen. Deshalb, insofern ist es nicht ganz weg, das Album, irgendwie emotional, aber trotzdem. Es ist nicht so mehr das, was mich so primär so krass beschäftigt gerade, wenn ich ehrlich bin.
Da mache ich mir gleich mal eine Notiz, weil ich da nachher nochmal Bezug drauf nehmen will, auf dieses konfrontiert werden mit der Musik nach einer längeren Abstinenz oder in einer anderen Form. Also auf mich wirkt jetzt also wirkt das Album reduzierter als am Rest. Würdest du das bestätigen? Also wenn man die drei Platten, die du gemacht hast, hintereinander hört, dann geht es immer so ein Stückchen weiter auf den Kern, auf das Nötigste schon fast.
Ich finde ja und nein. Also es geht auf jeden Fall immer weiter weg von Popmusik. Es ist so, das letzte Album hatte ja so einen ziemlich rockigen Sound, also so richtig so Gitarre, Schlagzeug, Bass war viel zu hören und jetzt kommen die Lieder ganz oft ganz ohne Schlagzeug aus oder nur mit so ganz bisschen Percussion oder so. Trotzdem sind ja dieses Mal voll krasse Streicherarrangements mit dazugekommen. Deshalb ist die Platte doch irgendwie krass viel opulenter geworden, als ich sie mir eigentlich vorgestellt hatte. Also ich habe die, also es gibt so ein, zwei Ausnahmen, wo ich die Arrangements selber gemacht habe, aber ansonsten ist die ganze Platte fast so entstanden, dass ich die Songs am Handy vorher mit der Gitarre aufgenommen habe, so einfach wie ich gesungen habe. Und dann bin ich damit ins Studio gegangen und habe dem Produzenten Tim Tautorat gesagt, er soll einfach damit jetzt machen, wie es ihm passt. Und habe so ganz die Verantwortung und dachte, das ist mal vielleicht ein ganz interessantes Experiment, so ganz wegzugehen von meinem zwanghaften alles bestimmen wollen. Und er hat dann halt vor allem so diese krassen Streicher immer dazu gemacht. Also das war seine Idee. Das hätte ich gar nicht so mir so vorgestellt. So, aber er hat das gemacht und ich finde es toll geworden.
Und es ist total witzig, dass das, was du jetzt beschreibst, ja so auf diese ursprüngliche Definition von deinem Albumtitel Am Wahn. Wahn ist ja eine unkorrigierbare Fehlbeurteilung. Das heißt, du bist davon ausgegangen, oh nee, da muss man hier noch was. Und dann kommt Tim Tautorat und sagt, nee, ich verändere jetzt komplett deine Perspektive. Ich nehme dich aus diesem Wahn raus. Hast du bewusst den Unterschied gemacht zwischen dem Wort Wahn und Wahnsinn, den es hier gibt?
Ja, es ist ja auch nicht im Wahn, sondern es ist am Wahn dran oder so. Das ist so der Moment, wenn man an der Schwelle steht, in den Abgrund guckt und man merkt, oder man steht da im Abgrund und man versteht, weiß es noch gar nicht so vielleicht so richtig, man merkt es nicht. Diese Kipppunkte interessieren mich schon so, wo es für andere Leute das vielleicht gar nicht so ersichtlich ist. Was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Ist das noch gesund oder ist das schon eigentlich schon drüber? So, aber ich finde einfach, kann Wahn. Ich bin ja auch eigentlich ein altmodischer Typ und Wahn klingt auch altmodisch irgendwie und das gefällt mir. Und Wahnsinn, das klingt irgendwie für mich nach so Neue Deutsche Welle oder so. Irgendwie. Das hat irgendwie so einen anderen Ring to it.
Hast du auch so eine Liste von Wörtern, die du gerne mal verwenden möchtest, weil du sie schön findest, die vielleicht alt und ungewöhnlich sind, wie zum Beispiel Laufhaus?
Laufhaus ist ein tolles Wort, ne?
Ja, super.
Ja, das klingt, es ist so ein krasses Phänomen, Laufhaus, und dann ist es ja, allein wie das klingt, ist schon toll. Nee, aber ich habe keine so eine Liste. Also ich habe, nee, so mache ich das nicht. Ich habe eher so, was ich wohl habe, ist wie so eine Art Liste von Melodien, die ich mal verwenden will oder so. Also ich habe so einen Ordner von Melodien. Also oft geht es so, dass ich Musik irgendwie höre im Raum. Und ich nehme die irgendwie wahr, und dann versuche ich das nachzubauen auf dem Klavier oder auf das, ich versuche es quasi in die Welt zu bringen. Und dann nehme ich davon eine Skizze auf. Und dann kann es sein, dass diese Melodie ganz lange rumliegt. Zum Beispiel dieses da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, diese instrumentale Hook von Wahnsinn, mich zu lieben, ist eine Melodie, die habe ich schon seit 2017 oder so rumliegen. Sowas habe ich ganz viel. Also ich habe so einen Ordner, wo so musikalische Gedanken drin sind. Und vielleicht habe ich auch Sätze, aber ich habe jetzt nicht so ein, das habe ich eigentlich nicht mit Worten. Könnte man vielleicht mal anfangen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Haifisch würde ich auch verwenden. Haifisch ist auch so ein gutes Wort.
Als du die Melodie jetzt eben so angesummt hast, klang die viel lieblicher und ganz eindeutig positiv. Ich finde, in dem Lied klingt sie so ganz leicht dezent bedrohlich. Und auch diese, ja, ne, also auch beabsichtigt, oder? Dass sie so leicht, also.
Also die, ich glaube, das Tragische kommt auch durch die Akkorde, die da drunter liegen. Also, das sind so, und die Weite, also die Akkorde sind relativ, also die sind, die haben so eine 9 mit drin, also ein 9er Intervall ist da mit drin. Und gleichzeitig gibt es so eine Rückung, also der gleiche Akkord wird einfach verrückt, was eigentlich nicht so einem normalen, nach der normalen Harmonielehre, so einer Kadenz, die man oft hört, entspricht, sondern dann entsteht so was so, keine Ahnung, also ohne jetzt so krass hochtrabend klingen zu wollen, ist, also so Stravinsky hat das voll oft gemacht, dass es so einfach so krasse so Verrückungen gibt und dann entsteht dadurch irgendwas so eine Mikroerschreckung passiert da.
Ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich wollte die ganze Zeit einwerfen, Verzögerung. So ein ganz kurzes Anhalten.
Ja, wenn du das so wahrnimmst, dann sehr gerne. Ja.
Du hast jetzt vorhin gesagt, im Sommer warst du fertig. Wann genau hast du das aufgenommen? Und wann genau hast du angefangen?
Auch im Sommer. Also es hat gar nicht so lange gedauert, das alles zu machen. Das war auch der Vorteil davon, dass die Verantwortung abzugeben. Weil dann kommt man irgendwie schneller auf den Punkt. Der Tim weiß ziemlich genau, was ihm gefällt. Der hatte eine genaue Vorstellung und dann haben wir es einfach gemacht. So. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau die Tage sagen, aber Juni, Juli, in dieser Zeit irgendwann haben wir das gemacht und das waren vielleicht in der Summe 14 Tage im Studio oder so. Sowas.
Hat denn jemand wie du, für den Musik quasi schon immer da war? Du hast ja schon, ich glaube, mit 3 oder 4 hast du angefangen, selbst ein Instrument zu spielen. Gibt es für dich Phasen, in denen Musik gar nicht stattfindet? Also entweder, dass du selbst gar keine machst oder vielleicht auch gar keine hörst?
Ja, gibt's schon. Also Also im Sommer schreibe ich meistens keine Musik. Irgendwie mache ich das alles immer nur im Winter oder im Herbst. Jedes Jahr macht es mich wieder voll fertig, weil ich denke dann immer, oh fuck, jetzt habe ich kein Benzin mehr, jetzt kann mir fällt nichts mehr ein. Ich habe alles, fühle mich so ausgesaugt, immer im Sommer so. Und ich habe es noch nicht gelernt, dann so ganz loszulassen. Also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre und trotzdem ist das noch was, was noch auf meiner Liste steht von Sachen, die ich gerne lernen möchte in diesem Leben.
Also durchweg kreativ zu sein, oder was genau möchtest du jetzt lernen?
Nee, das zu akzeptieren,
Ach so,
dass
okay.
die Lehre mit dazu gehört. Also so, dass es wie so eine Art Atemholen ist oder so. Also ich bin da nicht so kreativ, aber mir geht es dann oftmals nicht so gut, wenn ich nicht so ein Output hat. Also ich brauche das eigentlich so für meine seelische Ausgeglichenheit. Ja, wenn es nicht der Fall ist, dann verfalle ich oft in so eine, in was wirklich Melancholisches. Also das wird da, also auch in einem, und auch, also in Ansätzen Depressives, glaube ich. So, es ist nicht so leicht für mich, oft die Sommermonate zu genießen. Also so im, obwohl ich den Frühling als absolut magisch empfinde, finde ich den Hochsommer oft irgendwie bedrückend. Das liegt einfach daran, glaube
Ja, das geht mir genauso, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht im Herbst und im Winter dann schöne Lieder schreibe und gute Kunst mache, so wie du. Aber das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, viele sitzen jetzt wahrscheinlich da und wundern sich, wieso der Sommer ist doch die Jahreszeit. Ich empfinde es genauso wie du. Dieser Aufbruch im Frühling, der ist schön und auch inspirierend. Und dann hat man Tatendrang. Und dann kommt diese lähmende Hitze und diese grelle Sonne und diese teilweise aufgesetzte, aufgezwungene, nach draußen gehen müssende Fröhlichkeit, die mich dann wie gegen eine Wand laufen lässt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, man kann es lernen. Ich glaube, also ich will glauben, dass man lernt, dass man es das lernen kann, dass es einem nichts mehr ausmacht oder so. Oder dass es einem jedenfalls nicht mehr so viel ausmacht. Früher hatte ich dann wirklich oft Scheißzeiten im Sommer. Ist ein bisschen besser geworden, seit ich Vater geworden bin.
Wer weiß, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist es in 5 Jahren genau
Wer weiß, ja.
umgekehrt. Ja. Ich fand es total interessant von dir. Ich ist jetzt frei zitiert, aber ich habe ein Interview von dir gehört oder gelesen und da sagtest du, Text war für dich früher nur ein Beiwerk. Kann man schwer glauben, wenn man deine Platten hört, die ja so akzentuiert wirken. Ich habe mir kurz überlegt, ob es vielleicht daher kommt, dass deine Mutter eben Klavier gespielt hat und dein Vater Geiger ist oder war. Das weiß ich gar nicht, ob die beiden noch aktive Musiker sind. Und das ja alles ohne Gesang ist. Das heißt, wurdest du anfangs mit instrumentaler Musik konfrontiert und Text kam erst später für dich dazu? Was meinst du, wie kam es dazu?
Ja, total. Also meine Liebe zur Musik wurde auf jeden Fall geweckt durch die vielen Stunden, die meine Eltern immer geübt haben. So, waren beide klassische Musiker. Da muss man ja jeden Tag unglaublich viele Stunden üben. Da habe ich dann immer zugehört als Kind und ganz am Anfang hast du gesagt, dass ich Musik mache, die nicht so leicht konsumierbar ist und ich empfinde das eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Also ich finde, meine Musik kann man eigentlich total leicht hören, aber vielleicht braucht man so ein bisschen, also vielleicht muss man das so lernen oder so. Also wenn man, also so gewisse Musik erschließt sich einem nicht vielleicht sofort, aber wenn man schon viel Musik gehört hat, dann ist es auch nicht schwer, die zu konsumieren. Also jetzt, wenn man, nicht, dass ich mich mit Bach oder so vergleichen möchte, aber wenn man so eine Fuge hört, zum Beispiel von Bach, dann ist das für einen am Anfang vielleicht erstmal nur Chaos. Und wenn man das aber ein paar Mal gehört hat, dann hat das Gehirn da was gelernt und dann kann man da die Schönheit drin empfinden. Und jetzt im ganz Kleinen ist das vielleicht auch bei meiner Musik so oder kann auch bei, also das finde ich jetzt wirklich nicht exklusiv für mich oder für klassische Musik ist bei ganz vielen Sachen so, dass finde ich, dass man Dinge lernen muss. Also ein Kaffee schmeckt auch erst nicht beim ersten Schluck, wenn man zum ersten Mal einen Schluck Kaffee trinkt. Oder ein Käse schmeckt eigentlich auch erstmal weird, wenn man das zum ersten Mal isst. Und
Ja.
dann muss man es vielleicht ein paar Mal essen und dann kann man nicht mehr ohne das leben. Also ich finde, für mich sind die besten Dinge des Lebens, muss man erstmal lernen. Liebe übrigens gehört auch für mich
Schön, dass du
dazu.
Liebe gesagt hast. Und ich habe jetzt nur auf Sex gewartet, weil es da ja auch so ist. Aber stimmt vollkommen, was du sagst. Aber ich würde dir gerne nachreichen, was ich mit konsumierbar gemeint habe, nämlich gar nicht, dass die Musik mich schwer erreichen würde oder so. Ich finde es teilweise textlich in Kombination mit der Musik hat diese Platte ein paar Stellen, bei der ich echt schlucken muss, weil sie mich einfach stark berührt. Und das empfinde ich als schwer konsumierbar. Das ist für mich keine Platte, die ich 5-mal hintereinander hören kann, sondern die trifft mich und die rührt mich an vielen Momenten. Da sprechen wir nachher nochmal genau drüber. Auch echt zu tränen. Und wenn, das ist das, was du eben sagst. Das meine ich mit schwer konsumierbar. Also wenn man sie dann verstanden hat, wie du sagst, dann ist es teilweise, muss man erstmal sagen, gut, also ich habe jetzt in der Vorbereitung sehr, sehr oft deine Musik gehört und musste manchmal sagen, gut, jetzt höre ich mal eine Stunde kein Tristan, weil das mir jetzt gerade zu heftig ist.
Ja, das ist einfach nicht eine Musik, das ist keine Musik, die irgendwo reinpasst in einen bestimmten Kontext, wie zum Beispiel, wenn man laufen geht oder die Musik, die man hört, während man, also es ist keine Gebrauchsmusik. Es ist nicht Musik, die einem hilft, irgendwas zu machen oder die irgendwie auch nicht stört, wenn sie im Kaffeehaus läuft, sondern die will schon was von einem insofern, dass sie einfach so, die möchte, genau gehört werden, sonst nervt es eigentlich eher, weil es ist zu, keine Ahnung, ich glaube, das, ich weiß nicht, das ist immer mit einem Stachel mit drin oder es ist irgendwie zu vielschichtig oder was weiß ich. Es ist jedenfalls nicht was, was man, ja, man muss sich da schon ein bisschen drauf einlassen. Das ist aber nicht beabsichtigt von mir, so dass ich mache nicht mit Absicht jetzt Musik, die nicht irgendwo reinpasst oder so, weil ich so edgy sein will, sondern ich mache einfach das, was mir so kommt, also was mir auf die Füße fällt und die Umsetzung ist dann so, was entspricht meinem Geschmack, wie ich halt Musik selber höre, die ich liebe so und das entspricht halt irgendwie nicht so dem heutzutage vorherrschenden Geschmack, dass es eigentlich so in eine Playlist am besten passen sollte. Also, was ja wie so eine Art, das perfekte Bett für jede Art von Gebrauchsmusik ist oder so. Und da passe ich halt einfach nicht rein. Und das ist, auf eine finanzielle Art für mich natürlich unglücklich. Aber auf eine andere Art möchte ich auch nicht tauschen mit jemandem, der Musik macht, die man auch nebenher hören kann oder die gut ins Fitnessstudio passt oder so. Da würde ich, glaube ich, depressiv werden.
Was ich rein psychologisch total interessant fand, nachdem ich die Platte ein paar Mal gehört habe, habe ich eben genau das gemacht, was du eben sagtest. Also ich habe sie nebenbei laufen lassen, zu arbeiten in der Küche gemacht, habe aber mitgesungen. Das heißt, zum ersten Mal habe ich quasi deine Texte ausgesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass mir auf einmal so ein paar Sätze richtig im Hals stecken geblieben sind, weil ich dann erst geschnallt habe, das hat ja was mit mir zu tun. Das fand ich total interessant. Und ich habe mir oft, du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet und ich weiß nicht, die Frage könnte man vielleicht auch falsch verstehen, aber hast du so, dass deine Songs klingen auch oft so etwas aus einer anderen Zeit? Hast du manchmal das Gefühl, es ist vielleicht nicht die richtige Zeit für diese Art von Songs, weil teilweise, wenn die vor 50 Jahren gekommen wären, wären das vielleicht sogenannte Gassenhauer gewesen, weil sie ja schon sehr generelle Gefühle ja eigentlich, das ist ja nichts wahnsinnig Kompliziertes.
Nee, finde ich eigentlich auch nicht. Das weiß ich nicht. Mein persönlicher Geschmack, jedenfalls, glaube ich, krass geprägt von klassischer Instrumentalmusik, so das ist einfach die Musik, die mit der ich aufgewachsen bin, die wichtig für mich war, als ich ein Kind war. Das geprägt einen für das ganze Leben so und das spiegelt sich natürlich auch in der Art wieder, wie ich die Musik zum Klingen bringen möchte so und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber so die Ästhetik von moderner Popmusik, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. So, das macht in mir nichts. Es ist auch manchmal denke ich, dass schade, wenn ich jetzt diesen Geschmack hätte, dann könnte ich bestimmt auch das bedienen so und könnte irgendwas machen, wo ich vielleicht kommerziell viel viel erfolgreicher sein könnte. Aber das gefällt mir einfach wirklich nicht. Und wenn ich irgendwie was Modernes höre, kann ich das kaum aushalten. Es ist einfach so. Auch wenn da wenn ich auch dann hören kann, dass der Song dahinter eigentlich gut ist oder dass da eine tolle Idee drin ist, dann kann ich es trotzdem nicht hören, weil die Ästhetik mich einfach abstößt. Also ich finde es, also wenn ich, in den allermeisten Fällen ist es so, wenn ich irgendwie so eine Trap-Hi-Hat höre oder so, die irgendwo mit drin ist, dann bin ich schon bedient. Dann muss ich erstmal alles ausmachen. So, das irgendwas, ja, das, es gefällt mir einfach nicht.
Ich fand aber die Idee ganz schön, also diese Lieder, die gibt es ja jetzt und wer weiß, was nach deiner und meiner Lebzeit mit diesen Liedern passiert. Ich war jetzt gerade am Montag auf einem Konzert von Helge Schneider und mir ist dann aufgefallen, wie krass die Musik, die er jetzt aktuell macht, wie krass die beeinflusst ist von so einer Band, die heißen Iron Butterfly. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und wenn du dir das
Das kann ich
anhörst,
nicht.
55 Jahre altes Album ist eigentlich quasi das, was Helge Schneider heute macht und was die Leute schön finden und was vielleicht dann auch die Zeit überdauert. Wer weiß, was in 50 oder 100 Jahren deine Lieder bei irgendjemandem auslösen werden. Deswegen passt vielleicht nicht jetzt, aber.
Also daran habe ich jetzt zwei Gedanken. Also ich glaube, ich kann es jetzt besser formulieren. So dieses, dass es klassische Musik ist, ist eigentlich egal. Ich glaube, was mich, wenn ich will hören, dass da jemand wirklich was spielt, dass da jemand ist, der ein Instrument spielt und dass es Leute sind, die zusammen Musik machen. Dann da passiert dann was in mir. Und ich glaube, da bin ich auch gar nicht alleine mit. Es ist so, es gibt irgendwie eine krasse Schere aus der krass glatt polierten Musik, die Popmusik, die jetzt gerade veröffentlicht wird, so und die in den Playlisten und Radios läuft. Aber es gibt ja auch ein Riesenbedürfnis danach, das zuzusehen, wie Leute live spielen. Und zwar passiert das so in so Reels und so, also gibt krasse Social Media Kanäle von Instrumentalisten, die so einfach ganz einfache Videos machen von sich selbst, wie sie irgendwas spielen. Und das gucken die Leute gerne an. Und das ist, also dieses Bedürfnis, glaube ich, ist immer noch da. Und was jetzt bei mir das auch so altmodisch verortet, ist einfach die Ästhetik, die der Tim Tautorat da auch gewählt hat. Das klingt ja so, als ob das in der alten Bundesrepublik aufgenommen worden ist oder so, ne? Also, das ist natürlich auch, das ist ein bisschen, natürlich, hat meine Art zu Songwriten und ich höre gerne, keine Ahnung, Serge Gainsbourg und so, das hört man bestimmt und das hat er auch gehört und dann hat er das auch quasi adaptiert so und
Von dem ist doch auch Chetam, oder?
ja, genau.
Genau, dessen Namen fiel mir nämlich nicht ein, ja, genau.
Serge Gainsbourg und eigentlich mag ich noch lieber Jacques Brel. Das ist auch so einer von den ganz Großen von früher. Also das ist einfach, ja, das ist das, was ich liebe.
Ja, weil diese Referenz in dem Duett, das du mit Annette Louisan hast, zu Chetam, die war ja schon so ein bisschen da. Und das wollte ich mir vorhin noch
Ja, das
aufheben. Was genau, was ich eben noch sagen wollte, weil du meintest, die Leute kennen das einfach auch nicht, Klassik, das stimmt. Ich denke zum Beispiel bei so einem Song wie Wieder eine Nacht, das ist eigentlich, wäre das eine perfekte Oper. Wahrscheinlich werden viele Leute sagen, ach, so ein bisschen wie Disney, weil das eigentlich so der einzige Moment ist, in dem sie irgendwie mal spüren, wie Musik, die an die Spitzen gebracht wird, wie die irgendwie was auslösen kann und nehmen das aber gar nicht mit, bringen das nicht mit Klassik in Verbindung.
Ja, ich frage mich, warum. Ich weiß nicht genau. Ich bin kein Politiker. Ich weiß und ich bin kein auch kein Intellektueller. Ich weiß nicht, woran das liegt, so dass das so wenig bekannt ist, diese Musik. Oder warum? Ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit Bildung zu tun hat oder dass irgendwie die Bildung versagt. Also so, wenn ich an meinen Musikunterricht denke, dann bin ich eigentlich auch schon bedient. Also fast alle Musiklehrer und Lehrerinnen, die ich hatte in der Schule, konnten mir das nicht vermitteln, das, was ich als meine Liebe zur Musik bezeichnen würde. Da ist nichts übergeschwappt so. Und ich habe es halt von meinen Eltern einfach und meinen Großeltern auch mitgekriegt. Und deshalb ist da bei mir quasi, das ist einfach Teil von meinem Selbstverständnis und von meinem Alltag immer gewesen, klassische Musik und halt Musik, die quasi jetzt nicht, damit meine ich vor allem Musik, die sich nicht in der ersten Sekunde erschließen muss, sondern dass ich quasi eine gewisse Tiefe aufbauen kann und dass es da dass man sich damit ein bisschen beschäftigen muss und dass es auch nicht im, dass es nicht das reine Vergnügen ab dem ersten, ab der ersten Sekunde ist, so.
Ja.
Wenn man, glaube ich, in einem musikalischen Haushalt aufwächst, dann ist das leichter. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, wenn ich andere Eltern gehabt hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall von der Schule nicht vermittelt bekommen.
Ja.
Also, und woher sonst? Ich weiß es nicht. Es gibt Kulturetats, es gibt ein Kulturradio, sowas gibt's natürlich alles, aber das wird auch immer weiter zusammengekürzt. So, es ist viele Gelder, die früher vorhanden waren, sind jetzt nicht mehr vorhanden und es wird immer weniger. Und ich habe so eine Zeitschrift abonniert, die geht über neue Musik. Und da sind eigentlich immer irgendwelche Nachrichten, ja, der und der Sender hat jetzt seinen Programm für Klassik eingestellt oder zusammengeschlossen mit dem Jazz-Ding und dann, oder es geht eigentlich immer nur so, okay, hier ist, wird wieder gekürzt, gekürzt, gekürzt. Das, ja, dadurch entsteht halt so, wird es halt immer dünkelhafter, ne? Wenn man jetzt in die Oper geht oder so, dann, das ist ja so ein ganz bestimmtes Publikum und es hat, das ist eigentlich eine Schrottentwicklung, finde ich. Also, das gefällt mir überhaupt nicht.
Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wie du von dieser ersten Einstellung, Text eigentlich nur ein Beiwerk, wie du dann diesen...
Das werde ich gar nicht beantworten.
Nee, hast du beantwortet. Wie du von da dazu gekommen bist, so einen extrem akzentuierten Ausdruck in die Texte zu legen. Weil ich finde, das macht es wirklich bei dem einen oder anderen Song aus, wie du die Wörter aussprichst, wie lange du den Ton hältst, in welche Tonart du gehst und so. Beschäftigst du dich bewusst damit und an welchem Punkt tust du das? Wenn der Song schon fertig ist oder ist es schon während der Entstehung, dass du versuchst, das Optimale mit Akzentuierung rauszuholen?
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus der Musik, die ich höre, im Chanson, den alten Chansons, italienische Liedermacher und französische alte Liedermacher, die singen einfach auf diese Art, die sehr akzentuiert ist. Und das ist ein Teil einfach das Genre. Dann habe ich irgendwie auch so eine Art Affinität zum Theater. Also das ist so eine, das ist sehr, ja, das ist so ein, das ist ja, das spielt ja mit der Grenze zwischen ganz aufrichtig und ganz artifiziell. Also da ist ja auch was Artifizielles drin, wenn man das so ganz akzentuiert macht. Und das finde ich faszinierend. Und dann ist es aber auch teilweise der Tim, der mir sagt, ja, hier bei diesem Ton halt den doch mal länger oder mach da mal diese Silbe genau an diesem Schlag, hör die auf. So. Vor allem im ersten Album hat er mir da krass geholfen. Also im ersten Album, das wir zusammen gemacht haben, auf meinem ersten Album habe ich das noch nicht so gemacht. Also ich habe da total viel gelernt, wie wir das letzte Album aufgenommen haben. Und jetzt beim neuen Album hatte ich das, glaube ich, schon mehr verinnerlicht.
Gerade als du jetzt gesagt hast, Theater und artifiziell, ist es denn dann, kannst du das dann live so gut übertragen? Weil ich habe jetzt, also bei der letzten Tour bist du größtenteils einfach mit Akustikgitarre auf die Bühne gegangen und hast die Songs einfach reduziert gespielt. Wie transportierst du dann diesen Show-Charakter, dieses Übertriebene? Wie kriegst du das dann rüber?
Man kann ja zum Konzert kommen. Das ist, glaube ich, jetzt der klassische Fall. Wenn ich das jetzt versuchen würde zu beantworten, wird es schlimm. Das kann ich dir leider einfach nicht beantworten.
Ich habe jetzt so einen Song wie Oh Lord, habe ich jetzt im Kopf. Und der ist für mich, also wenn der angeht, dann geht für mich ein riesiger Jahrmarkt 1920 oder so oder irgendwie so ein
ja, toll.
Da geht auch ja, für geil. Mich auf jeden Fall voll was ab. Und als ich dann gelesen habe, dass du eben hauptsächlich mit der Akustikgitarre auftrittst, ich weiß nicht, hast du das jetzt auch geplant? Für dieses Album ist wahrscheinlich noch gar nicht raus. Du wirst bestimmt auch mit Band auftreten, oder?
Ich nehme eine Band mit, aber ich nehme jetzt nicht so eine Gitarre, Schlagzeug, Bassband, sondern ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, welche Besetzung das genau wird. Aber das wird eher so, eine Bassklarinette kommt auf jeden Fall mit.
Mhm.
Querflöte, Saxophon, Klavier, so, also halt, dass es eher so was Kammermusikalisches bekommt.
Mhm.
Weil sobald Schlagzeug bekommt, ist das für mich live oft wie so ein Gerüst, also so ein sehr starres Gerüst, wo ich mich so, ja, wo ich eifersüchtig bin, glaube ich, auf das Schlagzeug oder so. Das Deutsch ist auch so eine eifersüchtige Sprache. Sobald man irgendwas auf Deutsch sagt, ist, was die Musik darunter macht, eigentlich fast schon egal. Es nimmt so viel Raum ein. Ich brauche auch diesen Raum, wenn ich dann diese Texte vortrage. Ich glaube, das, also ich, nach meiner Erfahrung ist es für mich persönlich besser, ohne Schlagzeug aufzutreten, weil dann irgendwie die Texte sich besser entfalten können. Und auch ist das ja, die allermeisten Songs, die ich mache, sind auch keine Tanzmusik, sondern es ist so Musik, wo ich die Leute mit auf so eine Reise nehmen ins Innere, so, wenn die Leute sich darauf einlassen wollen. Und es wird viel gelacht auf meinen Konzerten, es wird aber auch echt viel geheult. Also was ich sehe, ganz oft irgendwelche Paare, die dann so ganz eng umschlungen stehen vor der Bühne und irgendwie, dass das irgendwie was. Das hat, glaube ich, auch ein schmerzhaftes Momentum, irgendwie, wenn man auf so ein Konzert kommt. Aber es ist auch was Befreiendes, hoffe ich. Also, das ist so, ich habe wirklich, finde ich, die tollsten Fans. Also, was die Leute dann hinterher zu mir sagen und was die mir zurückgeben, auch während ich auf der Bühne bin, das ist wirklich ohne Worte. Also, ich habe schon in so vielen verschiedenen Bands mal Gastauftritte gehabt und war Support für Hinz und Kunz und gehe auch ja selber privat auf Konzerte viel. Und ich finde wirklich, dass ich das beste Publikum habe von allen Künstlerinnen und Künstlern in Deutschland. Finde ich wirklich. Also
Schön.
die hören so gut zu. Also ich kann vor, keine Ahnung, 500 Leuten stehen, allein mit einer Akustikgitarre, und die stehen da alle und sind alle mucksmäuschenstill, wenn es drauf ankommt. Und das finde ich einfach Wahnsinn. Also das kenne ich sonst nicht so.
Ich würde jetzt gerne aber mal zurückkommen auf, du hast kurz gesagt, Deutsch nimmt sehr viel Raum ein. Du hast ja aber früher sehr, sehr viele Songs auf Englisch gemacht und hast du dich aufgrund dessen für Deutsch entschieden, weil dir Englisch vielleicht zu schwach war, auch was die Reflexion deiner Gefühle, wenn es ja nicht deine Muttersprache ist, was das angeht?
Ja, dieser Satz, die Texte waren früher nur Beiwerk, bezieht sich auf die Zeit, als ich englische Musik gemacht habe. Nämlich, ja, also ich wollte immer schon mal deutsche Musik machen. Das war, zum Beispiel hat meine Mutter immer Hermann van Veen gehört. Diese Platte, die heißt Ich habe ein zärtliches Gefühl. Und die ist so voll die Blaupause für mich gewesen. So, oh krass, sowas will ich mal machen eigentlich. So auf diese Art berühren, so eine Art von, so eine Verletzlichkeit mit in die Musik zu geben. Und also ich finde, er hat was sehr Maskulines in dem, wie er singt. Es ist für mich das Bild von einem starken Mann, aber gleichzeitig so zerbrechlich, und die Themen sind so weich und durchlässig, und ich finde es überwältigend, wie er das macht. Und er gibt ja auch immer noch Konzerte und so. Aber diese Platte war für mich das, was ich eigentlich mal machen wollte, und finde aber, ich fand es schon schwer, deutsche Texte zu schreiben, als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben. Das ist ein schmaler Grat zwischen, es klingt ultra kitschig und es klingt ultra verkopft. So eine sehr kopfige Musik wollte ich nicht machen, und eine sehr kitschige Musik wollte ich ebenfalls nicht machen. Und deshalb habe ich eine Weile gebraucht, da so das zu lernen, deutsche Texte zu schreiben.
Wobei das jetzt natürlich gerade in dem von dir gebrachten Beispiel interessant wäre, ob er, weil Deutsch ja nicht seine Muttersprache ist, vielleicht aus einem ähnlichen Grund, den du gerade eben genannt hast, Deutsch gewählt hat, weil er das vielleicht auch als dominant und ausfüllend empfindet. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, keine Ahnung, das kann sein. Ich weiß, dass er diese Texte auch nicht selber schreibt, oder nicht, jedenfalls nicht alleine, dass das Leute sind, die das für ihn schreiben. Was ich aber nicht schlimm finde, weil das ist unglaublich toll geschrieben und er trägt das unglaublich gut vor, und ich glaube ihm jedes Wort, wenn er das singt.
Ja.
Und Ja, also es ist so, ja, ich finde das Problem mit deutscher Musik ist wirklich oft, dass es so, dass die Sprache so viel Raum einnimmt, dass die Musik dahinter verblasst. So, es ist so, zum Beispiel dieses Lied jetzt von meinem neuen Album, Kein Problem. So, als ich nur die Musik war fertig, bevor auch nur ein Wort geschrieben war. Das ist eins von den Ausnahmen, da habe ich das Arrangement selber gemacht. War schon fertig, ich wollte es einfach genauso machen. Und dann, als dann der Text kam, also bevor der Text da war, habe ich das einfach eigentlich überhaupt nicht als so ein Schlager oder so gesehen. Aber jetzt, als dann der Text da war, was hat es dann plötzlich so ein, was von einem Schlager einfach, weil die Melodie ist groß, so, das ist irgendwie, hat was Eingängiges, was sehr auch Eindeutiges. Und ich glaube, wenn dann was auf Französisch darüber gesungen worden wäre, dann hätte das einen anderen Appeal gehabt, so. Und so, also ich glaube, das Schlagerding kommt, glaube ich, durch die deutsche Sprache vor allem, so, weil die Musik verblasst dahinter fast.
Ja, wobei das, glaube ich, einer von einigen Songs wäre, es trifft nicht auf alle zu, der auch ohne Text schon ganz viel sagt. Also das ist so, das verbindet man ja oft mit Schlager. Ohne dass man versteht, hat man total Lust, den so mitzusummen. Und das ist gar nicht so weit weg von diesem Hermann van Veen Gefühl. Das hat so dieses na 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 na. Da ist schon irgendwie was, da ist irgendwie schon eine Emotion drin. Und da empfinde ich es eigentlich, ich finde sogar eigentlich die Musik dominanter in diesem Song, ehrlich gesagt.
Wirklich?
Ja, so wenn ich jetzt so in
Das
mich reinfühle, habe ich die sehr präsent.
weil das ist der Song, wo ich den Text nicht selber geschrieben habe, sondern das hat Max Richard Lessmann geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Kenne ich ja.
Und da hatte ich die Musik fertig und meine Idee war, was ist, wenn Verliebtheit so, also das Wahnhafte am Verliebtsein, dass einem eigentlich alles egal ist und dass man komplett einen Tunnelblick nur noch hat, wenn man verliebt ist. So. Und die Welt kann untergehen, aber man merkt es eigentlich kaum. So, das habe ich ihm gesagt, das wäre doch eine coole Idee. Und habe ihm das so, die Melodie vorgesungen und dann hat er das so innerhalb von 10 Minuten geschrieben, den Text oder so, und dann war es fertig.
Das ist total interessant, also zum Thema Resonanz, ne? So wie du jetzt deinen eigenen Song beschreibst, klingt das so, als ob das quasi ein von außen einwirkender Wahn wäre. So, man ist verliebt und deshalb kriegt man es nicht mit. Und ich nehme den Song komplett so wahr, dass man diese Liebe bewusst einsetzt, weil man nichts mitbekommen möchte. Also eher so, dass man selbst versucht, sich in diese Liebe zu retten und gar nicht, dass das so passiert und du bist blauäugig und bekommst es nicht mit.
Das ist ja auch ein bisschen was
Ja, ne? Also das ist schön. Dann
vorbei.
reden wir doch jetzt über die Texte, über die Songs. Wobei ich habe vorher noch eine Frage, die mich interessieren würde. Und zwar gerade jetzt bei dem Song. Und auch bei vielen anderen, das wirkt so, als ob du in der ständigen Auseinandersetzung mit dir selbst und mit deiner Umwelt bist, um diese Texte zu schreiben oder die Themen dafür zu finden, die auch die notwendige Tiefe haben. Kannst du das, also ich stelle es mir zum einen anstrengend vor, so detailliert Songtexte zu schreiben. Kannst du das aktiv an- und ausschalten oder bist du ständig am Beobachten und in dich reinhören und interpretieren von Zuständen irgendwie?
Weder noch, also mach das nicht aktiv an und aus, sondern es kommt irgendwie in so Phasen. Ich habe halt so Phasen, dann beobachte ich viel oder bin in so einem Schreibrausch oder so. Und dann gibt es Phasen, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeden Sommer, da mache ich nichts und da fällt mir irgendwie auch nicht, nee, da kommt nichts. Da fällt mir nichts ein, da fliegt mir nichts zu. Also ist das, ja, dann passiert nichts.
Der rote Faden von Wahn, von dem Album, ist für mich so diese Vieldeutigkeit von unterschiedlichen Wirklichkeiten im Zusammenspiel mit der Zeit. Das heißt, manche Dinge fühlen sich im Jahr X ganz anders an als 10 Jahre später. Manchmal hat man einen anderen Blick auf Dinge. Und das ist für mich eine schöne Ableitung aus den Gefühlen, die man von der Pandemie hatte. War das deine Ini Ist diese Idee, so ein Thema zu behandeln, für dich in der Pandemie entstanden?
Ich finde das schön, dass du das Album so siehst, aber ich glaube, ich hatte da einen anderen, ich habe aus einer anderen Richtung geschossen. Da ist nicht so ein krasses Konzept eigentlich hinter. Es ist nicht so, dass mir von vornherein klar war, was ich da jetzt mache oder so, sondern es kommt eher und dann gucke ich hinterher, was ist das eigentlich, was da jetzt gekommen ist. Und das letzte Album hatte vielleicht ein bisschen mehr was Konzepthaftes für mich. Das ist noch ein bisschen eindeutiger umrissen, aber dieses Mal geht es, glaube ich, eher so um meine eigene Wahnhaftigkeit und was wo kippen kann, so in was Ungesundes oder so.
Muss es zwingend ungesund sein oder sind Kipppunkte, wie du es vorhin auch genannt hast, für dich generell interessant? Dieses Ungewisse, dass man nicht weiß, was passiert.
Nee, es muss eigentlich gar nicht ungesund sein. Es ist auch, ja, halt alles, was so ein bisschen, ja, plemplem ist, ne? Also ich empfinde das einfach wirklich so, dass ich Musik höre und dann versuche ich das nachzubauen, so auf dem Klavier zum Beispiel oder auf der Gitarre. Es ist nicht so, dass ich so mich hinsetze und dann denke ich mir was aus, sondern das ist so wie so da im Raum. Und das allein, das ist ja schon eigentlich, habe ich irgendwann, ist mir aufgefallen, dass das nicht alle Leute so haben, dass das eigentlich auch wie eine Art Wahnvorstellung ist, ne? So. Auch was ich auch daran toll finde, ist, dass die Frage, wie lebensfähig man eigentlich überhaupt ist in so einer sehr rationalen Welt, wie ist das so, dass ich es schaffe, einen Alltag zu bestreiten, kommt mir manchmal einfach vor wie ein krasses Wunder und ich bin krass dankbar, dass ich das irgendwie hinkrieg. Ja, also im Prinzip bin ich so, eigentlich die Sachen, die ich am allerliebsten mache, sind eigentlich Sachen, die ja so singen, malen, klatschen mäßig, ne? Also so, okay, was, so wie Kindergarten oder wie Beschäftigungstherapie in der geschlossenen oder so. So, das sind die Sachen, denen ich mich nahe fühle, so, und das finde ich eigentlich ein schönes Konzept. Ich weiß nicht, ob das deine Frage ist.
Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass du zu 100% die Frage beantwortest. Mich interessiert einfach, was du sagst. Und wenn die Antwort jetzt irgendwie so gar nicht auf die Frage passt, dann ist sie nicht falsch, sondern trotzdem interessant. Ich fand jetzt zum Beispiel auch interessant, dass du jetzt sagst, also für mich klingt das Album jetzt total, ohne jetzt irgendwie durchdekliniert zu sein nach einem Konzept. Diese Idee, die ich für dieses Album habe, die passt auf alles drauf, was ja total interessant ist, weil es ja um Wahn geht und um einfach so eine festgelegte Sichtweise auf was. Was ich jetzt auch interessant fand, diese Unberechenbarkeit, die du angesprochen hast. Ich glaube, das ist nämlich genau der Grund oder genau das, was, glaube ich, heutzutage häufig auf Bühnen fehlt. Du gehst einfach hin und du weißt, die spielen ihre Stücke, genauso wie sie auf CD spielen, gehen, am besten noch in der gleichen Geschwindigkeit und da passiert einfach nichts Besonderes. Und diesen, ich weiß, wenn ich früher zu Konzerten gegangen bin, dann wusstest du nicht, ob jetzt einer auf einmal ausrastet und das Keyboard an die Wand donnert oder so. Und das fehlt mir so ein bisschen manchmal in der heutigen Musiklandschaft. Vielleicht hast du damit vorhin auch was Ähnliches
Ja,
gemeint.
also es gibt auch die andere Musik, ne? Das ist nicht so, dass das nicht mehr existiert, aber es ist auf jeden Fall so, dass man danach mehr graben muss. Also dass man muss sich aktiv dafür interessieren. Die Musik, die im öffentlichen Raum absolut dominiert, ist einfach wie Musik für Leute, die sich nicht für Musik interessieren, eigentlich, finde ich. So, und ich glaube jetzt auch mit der KI und so, dass dann auch bald Musik kommt. Also diese Art von Musik, die so krass Playlisten basiert ist, das glaube ich, das kann auch bald ein Algorithmus übernehmen, oder? Also vielleicht noch nicht ganz, aber vielleicht bald. Also ich könnte mir das vorstellen, dass es so, dass wir nicht mehr so weit davon entfernt sind. So, und dann, wenn dann irgendwelche Leute das gerne hören, dann meinetwegen. So, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die was anderes wollen.
Ich finde es interessant, dass gerade du das sagst, weil mir so ein bisschen auch die Frage auf der immer so, ich habe immer so die Frage im Hinterkopf, wie macht er das, dass er so eine Musik macht, wenn er doch die kompletten theoretischen Grundlagen hat? Das heißt quasi, du hast ja im Sinne wie eine KI, du kennst dich aus in der Harmonielehre, du weißt sehr viel, denke ich mal, jetzt einfach theoretisch über Musik und könntest wahrscheinlich vom Reißbrett einen Song konstruieren, von dem du wüsstest, der würde ankommen, der würde dir aber nichts bringen und dein eigener Charakter würde komplett abgehen. Und ich denke, das wird da rauskommen.
Also ich glaube nicht, dass ich was machen könnte, was aus Kalkül gemacht wurde und was dann funktioniert. Ich glaube, dass es irgendwas braucht, dass es echte Begeisterung in diesem Prozess trotzdem braucht, auch wenn es sehr Schema-F-mäßig alles gemacht wird. Ich glaube, wenn ich einen Song singen würde, der mich nicht ehrlich begeistert, dann würden die Leute das spüren, unterbewusst, und würden es nicht gut finden. Und ich glaube, dass jemand, der sehr, wie soll ich sagen, so sehr schemahafte Musik macht und damit sehr erfolgreich ist, das trotzdem krass feiert, was er da selber macht. Also ich kenne auch nicht direkt, aber ich in meinem erweiterten Umfeld sind auch viele Schlagerkomponisten, die finden das einfach richtig geil, was die da machen. Und das ist immer das Gleiche. Die sind aber so stolz darauf, dass sie quasi schon wieder was gemacht haben, was genau gleich klingt oder so. Aber diese Liebe, die da drin ist, die ist trotzdem echt so. Und wenn irgendwelche eine Musik, irgendein Sänger, was mich jetzt wirklich überhaupt nicht interessiert, Tim Bensko oder so, der garantiert liebt er das. Oder ist da zumindest hat er es mal geliebt. Da ist, ich glaube, da, sowas braucht es schon. Ich glaube, dass die Leute lieben es nicht, also die Zuhörer lieben es nicht, wenn da nicht irgendwas Echtes drin ist, eine echte Begeisterung. Das glaube ich schon. Ich glaube, so eine Komposition oder auch einen Text schreiben, ich glaube, das kann bald eine künstliche Intelligenz. Aber was die Leute schon berührt, ist, wenn es gesungen ist von jemandem, der es krass fühlt, dass er das jetzt singt. Und auch wenn der Text egal ist, so, wenn da ist einfach was Echtes drin. So, ich glaube, das ist das schon, das, was es braucht.
Eben, genau darauf will ich hinaus. Und ich glaube, dass eben eine KI das nicht kann, dass halt der Kreis, also weiß nicht, ob da jetzt wirklich eine echte Gefahr ist, weil der Kreis derjenigen, die sowieso auf, ich nenne es jetzt, eigentlich kann man es noch nicht mal blutarme Musik nennen, einfach auf Musik, die nach Schema F gemacht ist und wo vielleicht der einzige Vorteil ist, dass die Person, die es vorträgt, dahinter steht, die wird dann vielleicht so eine KI-Musik hören. Aber glaubst du wirklich, dass jemand, der jetzt zum Beispiel vorher deine Musik gehört hat, von einer KI sowas bekommen kann, das stelle ich mir schwierig vor.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also.
Wer weiß, was in ein paar Jahren ist.
Wer weiß, wie gut die Computer noch werden. Im Moment ist es ja wirklich, das wird dann halt wirklich esoterisch, ne? Ob das so, ob Kreativität wirklich nur eine neue Zusammensetzung aus irgendwas ist oder ob es halt irgendwie eine echte Inspiration gibt. So, das ist die Frage dahinter, finde ich eigentlich. Oder was, und ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Also ich habe nur meinen eigenen Erfahrungshorizont und also ich glaube, wir sind jedenfalls noch ziemlich weit davon entfernt, dass eine KI irgendwas machen kann, was mich wirklich berührt.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Definitiv, KI ist die eine Sache, was ich auch nicht unwesentlich finde, ist einfach die Masse an Musik. Und diese oberflächliche Beschäftigung damit, das spielt im Prinzip in das rein, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass es vielleicht nicht beim ersten Mal der schönste Song aller Zeiten ist und vielleicht auch ein bisschen anstrengend und beim 10. Mal bedeutet dir dieser Song vielleicht die Welt, weil du dann auf einmal was verstanden hast. Und wenn einfach sehr viel Angebot da ist, wird, glaube ich, immer nur sehr oberflächlich reingehört. Also ich kann mich erinnern an Gespräche mit Leuten, die eigentlich, von denen ich eigentlich denke, dass die gerne Musik mögen und sich auch intensiv damit befassen, die dann sagen, ja, also den und den finde ich super. Ja, nee, das von dem Album habe ich noch nicht ganz durchgehört, aber den finde ich schon gut. Auch dieses vorschnelle Urteilen, auch im positiven Sinne, empfinde ich als Verwässern von dieser Kunst.
Ja, schon. Und es wird, finde ich, sehr schlecht. Also so Musik, die jetzt nicht playlistentauglich ist, die wird auch ziemlich schlecht kuratiert, finde ich. Also zum Beispiel ein Stück von Schostakowitsch oder so hören will, und dann gibt man bei Spotify ein Schostakowitsch, dann kommt halt im Zweifel 10-mal das gleiche Stück, weil halt irgendwie dieser eine Satz aus seinem Klavierkonzert halt der berühmteste ist und dann sind das die meistgeklicktesten Songs und dann, also das ist wirklich total Katastrophe. Also da müssen die wirklich irgendwie was machen. Finde ich. Das ist so richtig. Das ist
Gerade weil du sagst, kuratieren auch irgendwie eine Auseinandersetzung, eine intensive Auseinandersetzung, vielleicht auch manchmal nur mit einem Stück. Es gibt Stücke, über die kannst du eine Stunde lang erzählen. Ich fand es immer sehr angenehm. Es gab von Roger Willemsen früher eine Reihe hier in Mannheim in der Alten Feuerwache. Roger legt seine Lieblingsplatten auf. Und da hat der vielleicht an einem Abend 5 Songs aufgelegt. Und hat aber ein 3-Stunden-Programm daraus gemacht. Und der hat dir den Song so intensiv in die Ohren gequatscht, dass du danach, der Song ist dir in den Körper übergegangen. Egal, ob es deine Musik war oder nicht. Der hatte einfach ein ganz tolles Faible dafür, das zu beschreiben. Und da fehlt's mir häufig an irgendwie Leuten, die sich mal für sowas Zeit nehmen. Ich meine, wir haben Fernsehsendungen über Bücher oder sowas und ganz wenige Radiosendungen, die wirklich ganz intensiv mal über eine Sache sprechen und dem Zeit widmen, was da hinten dran steckt.
Also tatsächlich ist es so, dass es auch so viel wenig Musik im Fernsehen gibt, weil die Leute einfach umschalten oder auf die Toilette gehen. Das ist wohl belegt. Wenn irgendwo Live-Musik gespielt wird, dann ist das meistens das ist quasi eine Gelegenheit für Leute, das auszumachen. Was schon ziemlich witzig ist. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein Politiker und ich habe keine konkreten Vorschläge, was man besser machen kann. Doch, das wäre zum Beispiel ein konkreter Vorschlag. Also die Streaming-Dienste müssten mal ihre Musik besser kuratieren, finde ich. Also das ist so, dass sie diese Top-Songs-Auswahl, das ist eigentlich eine Katastrophe, finde ich.
Und das ist jetzt aus deiner Sicht eines Künstlers ja schon extremes Eingeständnis. Alleine dieser Satz, die Streaming-Dienste, Klammer auf, von denen ich gar nichts verdiene, die ich aber trotzdem brauche, Klammer zu, müssten wir besser kuratieren. Der Satz müsste ja eigentlich sein, wir bräuchten zum Beispiel Interpretationen im Musikunterricht über einzelne Stücke, die irgendwas haben. Oder Improvisation vielleicht auch, was du vorhin angesprochen hast. Eine gute Band, wie entsteht die denn überhaupt? Die entsteht ja nicht, indem jemand irgendwie die Noten auswendig lernt, sondern indem er auch lernt, auf andere zu reagieren und eins mit seinem Instrument zu werden. Solche Sachen, das fand bei mir im Musikunterricht definitiv nicht statt.
Nee, aber es muss auch, ja, also ich red mich jetzt dann auch schnell um Kopf und Kragen, so, weil ich kenne mich eigentlich wirklich nicht aus. Aber ich finde, es kommt halt darauf an, dass jemand sich gut auskennt und das dann auch liebevoll rüberbringen kann. Das ist halt so ein Doppeltalente. Der Roger Willemsen hat das einfach, der hatte echte Begeisterung und großes Wissen und gleichzeitig das Bedürfnis, das mitzuteilen. Und das ist auch nicht so eine Kombination, die so häufig ist. Also keine Ahnung, was man da besser machen kann. So, also gute Lehrer wären gut, aber ich weiß nicht, woher die kommen sollen. Also, ich will es nicht sein.
Habe ich angekündigt, dass wir über die Songs reden. Jetzt haben wir doch über was anderes geredet. Aber lass uns doch mal über die Songs reden. Ich würde mal gern mit dem Song Baggersee anfangen, der ausgehend von meiner Interpretation von Am Wahn so an den Rändern kratzt, wenn man quasi, also du berichtest aus der, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich gern, du berichtest aus der Sicht eines Todkranken, der quasi gezwungen ist, um irgendwie diese Situation zu überstehen oder vielleicht auch diese Situation bis zum Ende zu überbrücken, sich an schöne Erinnerungen zu flüchten, in schöne Illusionen vielleicht auch. Dieser Song hat mich natürlich gleich an deinen Song Schönleinstraße erinnert, wo du dich in die Perspektive einer obdachlosen Person begeben hast. Wie kommst du auf die Idee, dich in so, ich sag jetzt mal ganz spitz, unpopuläre Position zu versetzen? Das sind ja, wie du vorhin gesagt hast, das sind wahrscheinlich die Momente, in denen Leute weinen auf deinen Konzerten. Und zwar nicht, weil sie sich so wahnsinnig lieben, sondern weil es keine schönen Themen sind.
Ja. Ich weiß nicht, ob es so ein, ich finde, es ist kein leichtes Thema, aber ich finde schon, dass es ein schönes Thema ist. Ich habe so Dokumentationen über Elisabeth Kübler-Ross gesehen. Das ist so eine Sterbeforscherin gewesen. Die hat die 5 Phasen des Sterbens begründet. Also da kann man sich reinlesen. Das ist total faszinierend. Die hat die Hospizbewegung ins Leben gerufen. Mhm. So, dass es einen Ort gibt, wo Leute würdevoll sterben können. Wenn man Interviews von ihr sieht, wie sie Sterbende begleitet oder wie sie auch, es gibt ein Interview, wo sie selber vor ihrem eigenen tot interviewt wird. Das finde ich, das hat mich zutiefst gerührt und das finde ich überwältigend groß. Und ich finde, dass das ein Thema ist, das gehört zum, also der Leben gehört einfach zum, der Tod gehört zum Leben dazu, ob es uns gefällt oder nicht. Und es holt uns alle ein. Ich mache, glaube ich, Musik, um näher an die Wahrheit zu kommen und nicht um irgendwas zu verstecken. Das Thema Tod ist natürlich jetzt kein leichtes, aber eine Leichtigkeit, die nur bestehen kann, indem so eminente Teile der Wahrheit unter den Tisch fallen, ist für mich wertlos. Also eine wertige Leichtigkeit ist für mich dann da, wenn man trotz einer Schwere trotzdem leicht sein kann. Dann ist es für mich eine Leichtigkeit, die ich erstrebenswert finde, oder dann ist da eine Größe und dann ist da eine, was die Dimensionen sprengt, und das ist das, wo ich hin will, und da interessiert's mich, und das hat dann natürlich mit Popmusik nichts mehr zu tun. So, es ist insofern, weil Popmusik, ja, wie du sagst, ist ein unpopuläres Thema, und Popmusik soll populär sein. Das ist quasi so ganz vereinfacht gesagt ja die Definition, und insofern empfinde ich das irgendwie nicht als Popmusik, was ich da mache, sondern ich will irgendwie an irgendeine Art von Wahrheit möchte ich ran. Überleg mir nicht was so, ja, ich möchte jetzt edgy und was Schweres sein, weil ich so ein düsterer, cooler Typ bin oder so. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. So, ich will, dass das eine Befreiung ist, und dazu gehört eben, dass man sich angstfrei solchen Themen stellt oder dass man selber zu dieser Angst wird. Und dass ich die verkörpere in diesem Augenblick für die Leute, oder dass die Leute sich befreien lassen können von mir in diesem Augenblick.
Das heißt, du hast in dem Moment schon Empfänger und Empfängerin irgendwie im Kopf. Machst du dir Gedanken darüber, dass es vielleicht wirklich eine Person gibt, die jetzt genau in dieser Situation sein könnte und diesen Text hört, und was das dann macht? Oder ist es für dich überhaupt nicht relevant?
Im ersten Augenblick denke ich darüber nicht nach, wenn es entsteht. Und dann der Parameter für mich, ob ich das dann wirklich mache als Lied, ist für mich, ob es mir dann nach ein paar Wochen noch gefällt oder so. Oder ob es mich noch berührt, das zu singen. Und wenn ich denken würde, ja, okay, das könnte jetzt jemanden verletzen, das zu hören oder so. Oder vielleicht ist es nicht genau getroffen. Oder die Person empfindet das so, dass ich das nicht singen darf oder so, dann tut es mir leid, die müssen es ja auch nicht hören. Mhm. Also ich halte da nicht was von so einer Zensur von außen und auch nicht von innen. Mhm. Das führt für mich nicht zu einem guten Ort.
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, ohne dass es jetzt irgendwie doof klingt, aber mein Zyklus so mit dem Song war, ich habe wirklich beim ersten Durchlauf nur na, Baggersee so wahrgenommen, nicht so genau beim ersten Mal verstanden, worum es geht. Beim zweiten Mal dachte ich, Moment, da kam das Wort Chemo drin vor, und dann bin ich immer tiefer, und dann habe ich mir diese Gedanken gemacht, und als ich es jetzt gestern zum letzten Mal gehört habe, war wirklich so eine Idee, also ich glaube, ich wäre froh, wenn ich so einen Song hätte, also weil es gibt ja wenige, also in so einer Situation, weil es gibt ja wenige Songs, die sowas so aussprechen. Weißt du, wie du gesagt hast, es wird ja immer so, ja, alles wird wieder gut, oder so vage. Und das war ja so konkret und doch irgendwie nicht konkret. Und ich dachte mir in dem Moment, das ist so einer dieser Songs, den hört man vielleicht nicht jeden Tag, aber da macht man so einen Haken dran, so den kann man bestimmt nochmal irgendwann brauchen, und dann hilft er einem, weißt du? Das war so mein...
Das finde ich hammerschön, wenn das jemand hört, der wirklich gerade vielleicht im Hospiz ist oder die. Und ja, also klar, das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Ich bekomme viele Nachrichten so von Leuten, die... Ich hab auch zwei Songs über Selbstmord gemacht, weil meine Ex-Freundin sich das Leben genommen hat. Ich krieg immer wieder E-Mails von Leuten, die das auch in ihrem Leben erlebt haben, irgendwie, die jemanden verloren haben oder die gesagt haben, ich bin selber suizidal, die mir dann oft schreiben, dass das ihnen total geholfen hat, diese Lieder. Und dann, das finde ich überwältigend groß, das kann ich nicht in Worte fassen. Ich habe von mehr als einer Person gehört, dass sie sich nicht umgebracht hat, wegen dieser, wegen meiner Musik. Mhm. Ich kann das kaum glauben, und auch wenn da nur ein ganz kleiner Teil Wahrheit mit drin ist, dann macht mich das natürlich krass glücklich und krass stolz. Das ist aber nicht, das empfinde ich nicht als meine Mission oder so, sondern das ist ein tolles Beiwerk, so, wenn das passiert.
Ja. Was dir auch sehr gut gelingt, ich finde auf der Platte jetzt nochmal besonders gut, ist, dass man einerseits immer genau denkt, man wüsste, worum es geht, und kann aber noch eine tiefere, fast noch mal eine dunklere Schicht weiter unten drunter ausgraben. Und mir ging es so bei diesem Song Wiedersehen. So ein ganz intensives Lied, das irgendwie, weiß ich nicht, hast du es auch in so einem Stillstand in der Nacht geschrieben? Oder ist das, also so wirkt es auf mich, wie im Stillstand der Nacht geschrieben, wenn man quasi in diese Gedankenspirale läuft und eigentlich versucht, so ein bisschen Zeit zu überbrücken, indem man sich irgendwas vorstellt in der Hoffnung, dass der Tag nicht anbricht und irgendwie alles real macht, was man vielleicht gar nicht real haben möchte.
Du meinst den Song Wieder eine Nacht, oder?
Also ja, Entschuldigung, ich sagte Wiedersehen eben, ne? Wieder eine Nacht,
ja. Ja, also ich habe krasse Schlafprobleme oft. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich bis in die Psychose hinein nicht geschlafen habe. Also das, eine richtige Psychose wurde nicht diagnostiziert, aber ich hatte auf jeden Fall Wahnvorstellungen, weil ich 2 Wochen am Stück gar nicht geschlafen habe. Und also nach 2, 3 Nächten ohne Schlaf, spätestens nach 4 Nächten oder so, ist von dem, was ich als meine Persönlichkeit empfunden habe, nichts mehr übrig gewesen. Also es gab Tristan nicht mehr, so, sondern das war nur noch ein Häufchen irgendwas, wie so ein Luftzug irgendwie. So kam ich mir vor. Das ist auch immer ein Thema, Schlaf, was für mich nicht natürlich kommt, sondern wo ich irgendwie muss so eine krasse Schlafhygiene betreiben, um das einigermaßen im Griff zu haben. Das Lied, ich wollte einfach ein Lied darüber machen, über Schlaflosigkeit und was man macht und was einen umtreibt, wenn man schläft. Und dann ist es eigentlich dies wieder eine Nacht, ist ja so eigentlich wie so ein, als ob jemand nicht schlafen kann, weil er so verliebt ist oder so. Aber die eigentliche Motivation dahinter war nochmal dunkler. Insofern stimmt es, was du gesagt hast.
Gut, dann habe ich das gut aufgegriffen. Ich habe nämlich geschrieben, ja. Mir aufgeschrieben, dass das für mich eigentlich auch um Tod gehen könnte und dass eine Trennung sich ja wie Tod anfühlt, aber es klang für mich schon deutlich, deutlich dunkler. Wie ist das bei dir? Empfindest du Schlafen als etwas heilsam? Ich finde manchmal, nicht immer, aber überwiegend denke ich mir, dass Schlafen auch irgendwie ein bisschen was Gruseliges ist. Dass sich da so hinlegt und dann so weg ist.
Weil es ein kleiner Tod ist, meinst du?
Ja, irgendwie schon.
Schlaf ist Bruder. Ja, sagt man auch zu Tod, ne?
Ja, es ist irgendwie.
Ja, es erinnert einen, es gibt vielleicht kann man beim Schlafen sterben üben oder so. Wenn es irgendwann so weit ist, dass man abtreten muss, dann ist es vielleicht, also das ist ja überwältigend angstentflößend. Und vielleicht gibt es einen kleinen, vielleicht ist es auch ein bisschen wie Einschlafen. Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht erlebt.
Ich finde das in dem Song nämlich gerade wegen dieser, ich sag jetzt mal, wegen diesem dunklen doppelten Boden, da gelingt es dir auch gut, so ein bisschen die Gefahr von Liebe, so, ohne dass du es aussprichst, sagst du mit diesem Song, dass Liebe auch was total Gefährliches ist und dass das eigentlich richtig Probleme machen kann und dass je größer die Liebe ist, umso stärker der Verlust oder Angst vor dem Verlust und so. Das war aber jetzt dann auch nicht. Du sagtest, es geht um Träume. Hattest du diese doppelten anderen Deutungsweisen hattest du gar nicht im Sinn?
Doch schon. Ja, ne? Ja, also ich finde auch, Liebe ist ja, wenn man verliebt ist, ist man ja auch wie verrückt, der Welt entrückt. So, man hat eigentlich keine korrekte Wahrnehmung mehr, ja. von der Realität. Und insofern ist Verliebtsein auf jeden Fall auch einfach ein Wahn, finde ich. Auch wenn es ein sehr schöner Wahn ist.
Ich finde es interessant, dass du immer Liebe und Verliebtsein scheint für dich das Gleiche zu sein, oder?
Nee, das ist nicht, gar nicht, überhaupt nicht.
Verliebtsein ist ja quasi, weil, empfindest du Liebe? Glaubst du, Liebe ist dann auch noch ein Wahn, wenn man mit jemand 10, 20 Jahre zusammen ist? Oder ist das dann nicht was anderes?
Nee, das ist was anderes, finde ich. Ja. Aber, also man kann trotz, also Ja, ich finde trotzdem, dass Wahn auch eine Motivation sein kann, sehr lange mit jemandem zusammen zu sein. Also ich weiß nicht unbedingt, ob alle Leute, die 10, 20 Jahre zusammen sind, ob das dann nur die reine Liebe ist, weiß ich nicht.
Du hast vorhin erwähnt, dass Fans dir oft schöne Dinge über deine Musik sagen. Und ich hatte mir jetzt so als Resümee, würde ich sagen, dass sich das Album für mich anfühlt wie so ein schöner, trauriger Film, bei dem man weiß, dass am Schluss was Schlimmes passiert und dass man wahrscheinlich auch weinen muss, aber dass der Weg dahin ist so schön, dass man es trotzdem immer wieder anschaut. Ist das so ein schönes Kompliment für dich oder was hast du irgendwas im Kopf, was für dich ein schönes, was für dich optimal wäre, was bei den Leuten ankommt?
Nee, ich habe nicht jetzt so die eine Sache, die ich mir erhoffe, was die Leute davon mitnehmen. Aber ich finde trotzdem, dass das ein sehr schönes Kompliment ist, was du gerade gesagt hast. Also meine liebsten Filme sind auch oft Filme, die was ganz Schreckliches beinhalten und die aber trotzdem irgendwie so eine sehr liebevolle Dimension auch haben, die aber man kaum aushält, manchmal auch nur ein zweites Mal anzugucken. Oder ein Buch hält man es kaum aus, ein zweites Mal das zu lesen. Und manchmal, ich kann auch gut verstehen, dass man manche Lieder von mir auch nur ein einziges Mal hören kann, weil es reicht oder so. Und dann hört man es vielleicht nochmal, keine Ahnung, ein paar Jahre später. Das ist so in Ordnung. Ja. So.
Ich habe jetzt eine interessante Abschlussfrage. Es gibt immer eine Abschlussfrage, auf die relativ kurz und knapp geantwortet werden soll. In dem Pressetext steht Tristan Brusch. Sagt man eigentlich Brusch oder Brusch? Das würde ich gerne mal geklärt wissen.
Mit langem U.
Brusch. Ach, Brusch. Schön und auch schlau von mir, dass ich jetzt am Ende des Podcasts frage. Also Tristan Brusch ist ein hoffnungsloser Romantiker. Das fand ich schon mal schön, die Kombination. Geh mal davon aus, dass du das verifiziert hast. Wie definierst du für dich Romantik?
Ja, wahnhaft. Das ist wahnhaft harmoniesüchtig und wahnhaft emotionssüchtig, liebessüchtig, wahnhaft genusssüchtig. So was ist das, finde ich. Also sowas, die komplette Überhöhung von irgendwas, das sieht die komplette Hingabe auch. Insofern ja, bin ich ein Romantiker.